Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Wir sind aus unserer Sommerpause zurück und wir widmen uns eines ganz besonderen Themas. Und zwar geht es heute, lieber Jesper, ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo erstmal.
Hallo, hi.
Und zwar gucken wir heute auf das Thema Kooperationen im Wrestling. Also natürlich springen uns da ein paar große Beispiele in das Gehirn, will ich mal meinen. Ja, das große Thema Forbidden Door ist dann natürlich eines. Aber Jesper, wie würdest du denn erstmal Kooperation hier zumindest für diese Sendung hier definieren, damit wir einen einheitlichen Definitionsstand haben, über was wir reden?
Kooperation, ich hätte jetzt irgendwelche Sachen, also irgendwelche kurzzeitigen zusammengeschmissenen Shows, die man mal zusammen macht, ne? Also jetzt so eine, keine Ahnung, Koop-Show, die man irgendwie einmalig veranstaltet, hätte ich jetzt mal rausgerechnet aus der ganzen Geschichte. Ich hätte jetzt irgendwie schon den Blick darauf gerichtet, wenn zwei Promotions über einen nennenswerten Zeitraum, da könnte man jetzt vermutlich drüber streiten, was nennenswert ist, aber über einen längeren Zeitraum, sagen wir jetzt mal über ein Jahr oder zumindest ein halbes Jahr oder dergleichen, in irgendeiner Form zusammenarbeiten und das auch sichtbar tun, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Im Hintergrund ist ja immer die eine Sache, aber zumindest, dass man davon irgendwie was mitbekommen kann, wäre mir schon an der Stelle wichtig.
Das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Du sagst auch sichtbar. Die Frage der Sichtbarkeit hat sich ja beispielsweise in der Mitte der 90er gestellt, als es ja mal so eine kleine ECW-Invasion bei der WWE gab. Einige ECW-Wrestler, unter anderem Rob Van Dam, im Publikum waren bei der WWE und sich dann mal kurz berungen haben, dann war beispielsweise Lawler auf der anderen Seite viel bei ECW. Das war dann auch eine Kooperation, aber halt nicht so sichtbar, dass man das halt ja als gleichwertige Partnerschaft behandelt hat. Ging aber im Endeffekt ja auch darum, auch Paul Heyman ein bisschen Geld zu geben, damit ECW weiter am Leben bleibt, weil das als drittes Glied in dieser Situation, in diesem Zweikampf, eigentlich ein Zweikampf zwischen WCW und WWE, ja durchaus sinnvoll für McMahon erschien. Aber diese Gleichwertigkeit der Partnerschaft oder der Sichtbarkeit der Partnerschaft. Das ist, glaube ich, so eines der ganz, ganz großen Punkte, auf die wir hier immer wieder zu sprechen kommen. Und Jesper, hast du denn so ein erstes Beispiel, was dir direkt einfällt? Oder soll ich mal gerade eins nennen, wo die WWE
fang gerne an.
Ja, das kann ich gerne tun. Denn wir haben ja 2024 gerade. Und wenn wir darüber nachdenken, wie Kooperation manchmal gewollt, aber nicht von allen Seiten durchgezogen werden, hatten wir schon 1984 ein mahnendes Beispiel. Georgia Championship Wrestling hatte die Vakanz, dass sie veranstalten wollten und gleichzeitig aber auch einen Timeslot hatten. Und diesen Timeslot fand Vince McMahon mit seiner WWE ganz spannend und hat dann mehr oder weniger diesen Timeslot abgekauft. Georgia Championship Wrestling, so kam das zum sogenannten Black Saturday. Und das hat sehr, sehr krass dieses Wrestling-Gebilde ja ins Wackeln gebracht oder zumindest auch verändert. Und da war schon nämlich nicht die Rede von einer gleichwertigen Partnerschaft. Eine gleichwertige Partnerschaft tatsächlich gab es in meinen Augen eher in den 70ern und 80ern zwischen WWE und New Japan. Also wenn wir darüber nachdenken, immer mal wieder nach Japan zu gucken, da gab es dann gemeinsame Titel beispielsweise. Ich glaube, da waren wir früher noch nicht am Leben und haben noch nicht ganz so viel davon gesehen. Aber wir wissen immer wieder, es gab WWE-Titel oder WWE-Titel, die dann auch bei New Japan auch ausgekämpft wurden. Und so manche Show, auch gerade mit Hulk Hogan in Japan, da sagt man, er hat die besten Matches in Japan gehabt. Da kannst du dich auch noch dran erinnern, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die sind noch sehr präsent und waren ja auch damals so einer der Aha-Momente, als man zum ersten Mal irgendwie mal Wrestling-Clips online gefunden hat, wo man dann gesehen hat, ach, der konnte auch auf die Art und Weise wresteln, auf jeden Fall. Also da hat es auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Licht drauf geworfen. Finde ich auch spannend, weil es ja eine von den Partnerschaften ist, wo er einfach so ein riesen Gap dazwischen ist. Also gibt ja immer diese zwei Partnerschaften, wo du so denkst, ja, okay, die Wrestler, die jetzt da drüben auftreten, die könnten eigentlich auch genauso gut in der Promotion sein. Da haben wir bestimmt später noch ein paar andere Beispiele von. Mhm. Aber jetzt gerade das Beispiel, was du genannt hast, ist ja wirklich so eine ganz andere Geschichte. Sorry, Eva, läuft dir gerade durch.
Das ist doch alles sehr, sehr schön.
Ist dann einfach wirklich so eine ganz andere Geschichte, wenn du halt denkst, ja, okay, würdest diese Wrestler unter normalen Umständen einfach nie da drüben sehen.
Ja, das ist ja das Spannende. Also, ne, das ist ja auch total cool, dass dann die Möglichkeit auch bestand, in New Japan auch wirklich auch spannende Matches auch zum Teil gehabt und ich fand tatsächlich, der Hulk Hogan, der in Japan unterwegs war, der war tatsächlich echt nicht so verkehrt. Und
ja, auf jeden Fall.
Ja, und diese Möglichkeiten, die es da gab, und dann gab es ja übrigens auch mal eine super Show mit All Japan, New Japan und der WWE, das war, glaube ich, Anfang der 90er, das war dann eine wirklich kurzfristige Situation, wo sogar die beiden größten japanischen Ligen mit der WWE dann zusammengearbeitet haben für ein großes Event. Also da war dann durchaus auf jeden Fall in meinen Augen eine Gleichwertigkeit gegeben, wo du auch das Gefühl hattest, okay, das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und so ein bisschen weitergetragen hat es ja dann die WCW, erinnere dich. Denn relativ bald danach gab es dann schon die Möglichkeit, dass gesagt, okay, was können auch der New Japan beispielsweise machen? Welche anderen Partner gibt's? Und da gab es ja dann relativ früh die Bande mit der WCW und New Japan, die ja sehr, sehr lange ging. Und das war für meinen Dafürhalten eine der, ja, zumindest nach außen hin schon sehr, sehr gleichwertigen Partnerschaften, wo natürlich trotzdem die WCW unfassbar davon profitiert hat, dass teilweise Cruiserweights zur WCW gekommen sind, sich mit anderen aus Mexiko beispielsweise bringen konnten oder halt Eddie Guerrero oder Dean Malenko und so weiter und so fort.
Ja.
Und gleichzeitig hast du es aber auch schon ernst genommen, die Road Warriors beispielsweise, die ja zu den frühen WCW-Zeiten ja auch ein großes Ding war und in Japan sehr groß waren. Da gab es dann Kooperationen auch mit anderen Wrestlern in Japan. Wir wissen alle von dem weltenumspannenden Konzept für NWO, wo es ja dann NWO Japan gab beispielsweise, wo viele japanische Wrestler dann auch unterwegs waren. Masato Chono beispielsweise war ein Mitglied, Scott Norton war ein anderes. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, klar, die sind nicht so häufig dann US-Fernsehen zu sehen gewesen. Wobei manchmal schon, ich glaube, da hat es dann tatsächlich an der Übersetzung im US-Fernsehen ein bisschen gehakt, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Manko, was es gab an dieser Kooperation. Aber grundsätzlich war das schon mal ein interessanter Schritt, oder Jesper?
Auf jeden Fall irgendwie auch, rückbetrachtend viel interessanter, als damals ein richtiger Nutzen da war, würde ich sagen. Also das Ding ist, das klingt jetzt negativ, aber war es überhaupt nicht. Es hat auch überhaupt nicht wehgetan. Also das war jetzt nicht so, dass man da irgendwie davor saß und sich irgendwie gewundert hat, was ist das denn jetzt? Ich verstehe es überhaupt nicht und der Rest dieser Show hier macht mega viel Sinn und jetzt kommen die und das ist der einzige Part, der keinen Sinn macht. Aber es war halt so ein bisschen einfach immer so ein Bonus irgendwie, der mit dabei war, ohne dass er jetzt wahnsinnig krasse Auswirkungen gehabt hat. Ne? Also es gibt ja auch Kooperationen, wenn dann irgendwelche Leute aus Mexiko da sind, die ganz augenscheinlich einen anderen Stil und einen anderen Look mit reinbringen. Und bei den japanischen, ich sag jetzt mal, Main-Eventern, die da teilweise reinkommen, da ist ja, das ist ja nicht so selbsterklärend jetzt an der Stelle. Ne? Das ist ja nicht ein Luchador, wo hier sofort jeder sieht, der ist anders. Das packt mich sofort ganz anders. Und dann ist da irgendwie Tono und den guckst du an und denkst, okay, ich verstehe es nicht so ganz genau. Und soll der jetzt ein großes Ding sein? Ist halt auch auf damaligen Wege mit begrenzter TV-Zeit fast unmöglich zu erzählen, finde ich tatsächlich auch. Also super schwer, das zu machen. Müsstest du sehr viel Zeit rein investieren, um das irgendwie den Fans zu vermitteln, finde ich insofern gar kein Vorwurf, dass das nicht geklappt hat und so war es für einen, ich nehme an, harten Kern von Leuten, die das schon damals interessiert hat, ein netter Bonus und für den Rest ist es jetzt, glaube ich, aber nicht besser oder weniger schlimm gewesen als jeder andere US-Wrestler, den sie vielleicht nicht so wahnsinnig auf der WCW gesehen haben, der mal dann da war. Das war dann.
Ja, definitiv. Also da muss man schon sagen, wie gesagt, da gab es hier Versuche. Man muss aber auch sagen, es wurde auch da natürlich sehr mit viel mit Stereotypen gearbeitet.
Ja.
Ich glaube, jeder zweite japanische Wrestler wurde von Sonny Ono zum Ring begleitet. Ne? Yuji Nagata hier einer der Beispiele, die dieses Moniker hatten. Und dann hast du natürlich gleich eine negativere Prägung, zumindest als Heel diese Prägung. Tenshiro Otani war ja beispielsweise auch mal da. Aber auch Leute, die aufgrund ihres Gimmicks trotzdem im amerikanischen Markt sofort Fuß gefasst haben. Wir erinnern uns an Jushin Thunder Liger, der, glaube ich, auch bei einer der ersten Live-Nitros dabei war und schon früh gegen Flying Brian Pillman relevante Matches hatte. Und der brauchte, das ist ja auch so spannend, der brauchte dann keine Introduction. Der war so colorful, der war so bunt, ich glaube, da wusste die allermeisten schon was mit anzufangen und das hat dann als gerade in dem Stil dann sofort funktioniert und hat auch dem WCW-Publikum, glaube ich, schon viel gegeben. Ne?
Voll, ne, und es gibt ja auch, ich meine, es gab ja auch einige Shows, wo sie das ja sehr konsequent durchgezogen haben, war das Stargate 95? Oder?
Auf jeden Fall eine Stargate. Ja. Sie haben, glaube ich, auch
diese World Series gehabt. Ne?
Genau.
Ja. Und da waren ja auch echt ein paar coole Matches mit bei und dann, das war ja trotzdem einfach auf Augenhöhe quasi, sag ich mal, durchgezogen. Insofern ist das ja auch alles völlig in Ordnung.
Ich finde es total spannend, weil sie haben wirklich verschiedene, viele, viele Events gemacht, die gemeinsam auch also gemeinsame Pay-Per-Views, ne, wo es auch im Endeffekt darum ging, eine Gleichwertigkeit herzustellen. Genau, du hast eben auch mal richtig gesagt, ich glaube, der WCW-Titel wurde ja dann auch mal mal, von Japanern da dementsprechend gehalten. Und das war schon eine interessante Kooperationsmöglichkeit. Gleichzeitig hat man das dann auch in Japan gemacht. Auch Mexiko, die ein oder andere mexikanische Liga, war dann auch immer so ein bisschen involviert. Also das war schon ganz spannend und war für mich schon so ein, als Kind war das für mich schon spannend zu sehen, aha, okay, ah, da sind vielleicht auch sogar gleichwertige Leute unterwegs. Weil ich muss schon sagen, so eine Gleichwertigkeit habe ich sonst sehr, sehr selten gespürt. Und da habe ich
voll,
das Gefühl gehabt, aha, okay, da sind Leute, die haben da wohl einen riesen Stellenwert. Erinnern wir uns, wenn Chono mal da war, zumindest in der Hauptzeit, da wurde der nicht in komplett irrelevante Pakete gepackt. Natürlich, bei Muta war das dann irgendwann später ein bisschen anders, als er beim Dark Carnival war. Immerhin hat er trotzdem eine Story gehabt. Aber auch Muta war ja einer der prägenden Figuren, die ja auch viel in den USA unterwegs waren. Selbst als er dann wieder eigentlich fest in Japan unterwegs war, dann war es immer so, da hat er mal manchmal den Move gemacht und dann war das trotzdem auch vielleicht für eine kleine Crowd, weil die Großen nicht genau wussten, was sie mit ihm anfangen sollten. Aber da war die Darstellung in der Regel gar nicht so absolut verkehrt. Also da fand ich, hat die WCW echt spannende Dinge gemacht. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen, nicht wie der alte Opa vom Krieg,
ich möchte aber ganz kurz einmal reingrätschen, weil wir haben jetzt ja gerade die, das ist ja aus WCW-Perspektive, sage ich mal, betrachtet. Aber ich meine, die WCW hat das ja auch nicht nur gemacht, um irgendwie ihre eigenen Shows aufzuwerten, sondern ja, um ja auch ein Foothold auf dem japanischen Markt zu bekommen.
Ja, das muss man sagen.
Und ich glaube, aus der Sicht ist das vermutlich sogar eine größere Erfolgsgeschichte gewesen. Ich meine, da purzeln dann ja auch noch diese Sachen wie diese Nordkorea-Show beispielsweise mit raus, wo wir ja auch eine Ringfuck Stories von Daniel Coulter zu haben, die sich jeder mal anhören kann. Ich glaube, das war finanziell auch tatsächlich ein sehr großer Erfolg für die tatsächlich, auch wenn diese Show natürlich ein paar große Fragezeichen dahinter hat, sage ich zumindest mal. Ich
weiß gar nicht, du meinst.
aber auch diese Tokyo Super Show, die mal hatten, 92 oder 93, ja. Nee, 92.
Sie hatten 91, ich glaube, sie hatten 91 und 92 und 93, glaube ich sogar. Also das ging mehrere Jahre.
Ja. Ja, genau. Und die sind ja auch wirklich teilweise gut bewertet und da sind ja auch ein paar Matches bei, die auch so ein bisschen Dream-Match-Charakter tatsächlich auch noch haben, wo es dann irgendwie halt auch nochmal aufgeht, dieses Konzept, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Und dann finde ich halt auch schon, da kannst du natürlich sagen, da hat ein Lex Luger was von, auf japanischem Boden einen Masahiro Chono zu besiegen, nochmal, ne, und eine Titelverteidigung zu machen. Das hat dann schon Hand und Fuß. So, das passt dann schon. Dann hast du irgendwie noch Steiner Brothers gegen Muta und Sting und sowas im Main-Event so. Und da geht das dann halt schon auf. Ich weiß nicht, also, ob die WCW dadurch jetzt einen nennenswerten Foothold in Japan hatte im Fernsehen, würde ich jetzt auch mal bezweifeln, aber das muss es ja gar nicht unbedingt sein. Es kann ja auch einfach um diese Cash-Out-Möglichkeiten wie diese Nordkorea-Show beispielsweise auch mal gehen.
Ja, und dafür war es halt echt, echt gut. Also wenn du überlegst, es ist 1993 Sting gegen Hiroshi Hase. Hiroshi Hase zu der Zeit absoluter Big Player im japanischen Wrestling. Und auch das ist eine relativ spannende und gute Ansetzung gewesen. Wir hatten auch gleichzeitig im Cruiserweight-Bereich Thunder Liger gegen Ultimo Dragon und so weiter und so fort. Ultimo Dragon, der dann später auch Regular bei der WCW war. Also da ist es schon extrem interessant, wie dann so eine Ausprägung aussieht. Lustigerweise ist es bei der dritten New Japan und WCW Super Show dann so gewesen, wie das aktuelle Gefühl, was man bei Forbidden Door hat. Das ist ein kleiner Cliffhanger, können wir dann nachher drüber sprechen, wo es dann eigentlich eine klarere Prägung hatte. Und vielleicht so dieser Forbidden Door oder dieser Grenzöffnungscharakter nicht mehr ganz so da war, ja. Aber grundsätzlich, da wurde viel probiert, sogar Storyline-wise. Und das ist tatsächlich für mich etwas, wo ich sage, ich find's cool, dass man es probiert hat. Man hat eine relativ einfache Möglichkeit gehabt mit der New World Order, dass man dann den Kreis erweitert hat, dass man den Kreis um, wie gesagt, Scott Norton, der war dann natürlich auch viel im WCW-Programm unterwegs, war aber trotzdem halt diese Japan-Erfahrung hatte und regelmäßig dort unterwegs war. Viele Leute haben ja tatsächlich auch beides gemacht, zumindest mal hier und da zwischenzeitlich, aber dann war es ja, wie gesagt, auch so, dass auch Masato Chono Teil der New World Order Japan war und die dann auch teilweise ja auch ein ganz eigenes, ja, wie soll ich sagen, ein eigenes Stable waren bei New Japan grundsätzlich, ne?
Ja, exakt.
Ganz spannende Zeit. Guck da auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall bei den Supershows nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Da war es viel gutes Wrestling dabei. Und wie gesagt, das ging ja dann auch noch Jahre weiter. Und das war tatsächlich eine der besseren Dinge, die die WCW gemacht hat, über die man heute vielleicht gar nicht mehr ganz so viel spricht. Aber da lohnt es sich. Denn gerade wenn es darum geht, gutes Wrestling zu sehen, haben die da ziemlich viel richtig gemacht. Und es, wie gesagt, es war für mich so ein bisschen eine Art der Gleichwertigkeit der Partnerschaft. Aber gehen wir mal weg, genau, ich erzähle schon wie Opa vom Krieg. Aber jetzt müssen wir auch mal gucken, was die aktuelle Zeit so für uns bereithält. Und da wird ja ganz, ganz viel über TNA gesprochen. TNA, die jetzt irgendwie ein Programm haben, wo sie viel mit NXT interagieren. Wrestler von NXT sind bei TNA, Wrestler von TNA sind bei NXT. Da will ich dich mal ganz grundsätzlich fragen, was ist da gerade so dein Eindruck?
Ja, also ich finde, um das so ein bisschen zu bewerten zu können, muss man auch die AEW-Kooperation von Impact, glaube ich, mit in die Gleichung mit reinnehmen und das mal ein bisschen vergleichen, weil ich finde, wenn man sich das im Vergleich ansieht, dann hat TNA, glaube ich, von dem, was da gerade passiert, deutlich mehr als das, was damals bei der Kooperation mit AEW bei rumgesprungen ist, würde ich sagen. Also ich finde, ich meine klar, es ist für TNA ist das natürlich immer gefährlich, weil die natürlich jederzeit jeden ihrer guten Wrestler an die WWE verlieren könnten, wenn die durchstarten und dergleichen. Das wird immer so sein. Das ist aber fairerweise auch ohne Kooperation, glaube ich, einfach der Fall.
Definitiv.
Aber so ist für die WWE natürlich super bequem, diese Leute mal irgendwie auszuprobieren im TV bei NXT und zu gucken, ob klappt das denn, hält der hier mit, jetzt bei einem Joe Hendry oder dergleichen, dann eben mal drauf schaut, ob das irgendwie passen könnte. Und für TNA ist es natürlich ein super cooler Move, einfach ihre Wrestler im WWE-Fernsehen präsentieren zu können und die nächste Woche wieder bei sich in der Show zu haben. Das ist für die natürlich eine Aufwertung an der Stelle.
Definitiv.
Und ich finde, ja, das läuft da gerade stringenter und besser. Sie beschränken sich da ja weitestgehend auf 1, 2, 3 richtige Talents, sag ich mal, die sie sich daraus gepickt haben, also jetzt vor allem Joe Hendry, aber eben auch Jordan Grace. Genau, also sie haben, da ist das wirklich sehr selektiv, aber ich finde, ehrlicherweise ist das so ein bisschen the way to go. Bevor man da irgendwie jetzt so eine riesige Storyline oder sowas draus streckt, nimm dir die 3, 4, 5 Namen, für die du eine Idee hast und präsentier die richtig, anstatt die irgendwie einmal durchs TV zu zerren und dann zu sagen, hier, die waren jetzt da. So, ne? Und das läuft einfach, das machen sie eigentlich sehr gut, finde ich. Und so isoliert tut das auch keinem weh. Also gut gemacht schon.
Ich finde auch. Also es tut auf jeden Fall keinem weh. Ich finde, gerade wie das gerade mit Joe Hendry passiert, der ja wirklich auch als Meme dann ein bisschen für NXT dann immer mal fungiert, war dann in der letzten Sequenz zu sehen, als der neue NXT-Champion gekrönt wurde. Das ist smart, das ergibt Sinn. Jordan Grace ist einfach eine Erscheinung, ja. Und da funktioniert das einfach auch total gut. Und wie du sagst, natürlich, ich meine, Jordan Grace wurde ja schon beim Rumble getestet und es war ja nicht, und beziehungsweise diese Partnerschaften oder diese, ja, wie soll ich sagen, Laissez-faire-Haltung, die gibt's jetzt halt auch einfach schon länger. Und das ist tatsächlich für sie total gut, für Joe Hendry total gut. Vielleicht kommt der ein oder andere da auch noch mit in Berührung. Und ja, am Ende wird's dann schon so sein, wenn die WWE sagt, ja, dich würden wir ganz gern festhaben, dann wird natürlich TNA nicht als Gewinner da vom Platz gehen, dann zumindest so, dass die Wrestler dann halt nicht mehr dort unterwegs sind, aber das gehört halt dazu. Du hast es richtig gesagt, das wäre auch ohne eine Partnerschaft der Fall. Ich finde deinen Vergleich, wie du das gemacht hast, bezüglich AEW, TNA ganz spannend. Hier will ich nur ganz kurz sagen, das war auch noch mitten in der Corona-Zeit, ne? Also da waren so ein bisschen die Schwierigkeiten auch, du hattest wenig Fans, du hattest wenig Möglichkeiten und da war zwar der Versuch, da irgendwie eine Partnerschaft herzustellen, unter anderem war Kenny Omega dort präsent bei TNA, aber da ist vieles, was einfach nicht so funktioniert hat. Da ist ja kaum eine relevante Story draus entstanden.
Ja.
Du hattest kurz mal die Sache mit Christian Cage, der ein TNA-Champion war, aber irgendwie hat sich das nicht so wirklich huge angefühlt.
Ja, das ist genau die Sache. Also ich finde, also Corona ist sicherlich ein Hindernis gewesen, aber das ist vor allem eine Booking-Frage gewesen. Also im Endeffekt ist es genau das, was du gesagt hast. Zwei Leute von AEW sind rübergekommen und haben sofort die wichtigsten Titel gewonnen. Das waren die Stories. Die haben es auf einer Arschbacke, haben sie den Titel mitgenommen. Und der einzige Auftritt, von dem ich mich jetzt gerade bei Impact irgendwie groß erinnere, bei Fantin Ale groß erinnern kann, war Moose, der einmal drüben war. Und das, ich glaube, das ansonsten war da nicht viel bei. Das Problem ist eben einfach, dass das AEW-Roster damals auch schon unfassbar sumpfig war und riesig war. Und das dementsprechend einfach gar kein Aha-Effekt ist, wenn da ein TNA-Wrestler rübergeht, dadurch, dass du dich sowieso dran gewöhnt hast, dass bei AEW sowieso jede Woche jemand aufkreuzen kann, einfach der vielleicht sonst gar nicht da ist, ne? Um es mal ganz blöd zu sagen. Das ist ja einfach Teil des Promotion-Konzeptes und auch cool, dass da einfach mal, keine Ahnung, einer wie Black Taurus oder sowas mal eine Woche vorbeischneit und dann nie wieder zu sehen ist, weil es einfach nur mal cool war. Und darum hätte man fairerweise eigentlich mal im AEW-Fernsehen halt irgendjemanden davon mal fester etablieren müssen, damit da auch ein beidseitiger Nutzen von entsteht.
Ja.
Ich glaube, es hat sich sehr stark gezeigt, auch wenn ich diesen Nielsen-Ratings insbesondere im wenn es irgendwie in den fünf- oder niedrigen sechsstelligen Bereich geht, aufgrund ihrer Mechanik, nicht so wahnsinnig über den Weg traue. Wenn ich mich recht entsinne, hat sich gezeigt, dass es damals eigentlich so ziemlich gar keine Auswirkungen hatte aufs Rating bei TNA. Und da jetzt irgendwie keine riesige Bewegung drin war von AEW-Fans, die das jetzt dann angemacht haben oder dergleichen. Insofern hat sich zumindest aus der Hinsicht nicht so wahnsinnig gelohnt. Und ich fand, da haben sie halt in der Wahrnehmung einfach die haben sie eine Arschkarte gezogen, fand ich schon. Also es war jetzt kein riesiger Schaden, aber es wirkt halt schon so mit, die kommen da mal rüber und gewinnen Titel.
So, ja, das ist halt fand ich genauso, hat sich angefühlt. Und ja, es war dann natürlich dann auch in dieser Zeit, in der dann irgendwie diese Good Brothers dann wieder unterwegs waren, die waren dann auch dann plötzlich dann wieder fest bei Impact. Und irgendwie hat sich aber nichts, es hat sich nichts relevant angefühlt. Ich glaube, das kann man einfach so sagen, ne? Und dementsprechend ist das jetzt gerade wie NXT, auch wenn es nur NXT ist und nicht der große WWE-Ableger, da fühlt sich das jetzt schon ein bisschen werthaltiger an. Du sagst vollkommen zu Recht, man hat einen Vorteil, einen Riesenvorteil dadurch, dass man einzelne Charaktere hervorhebt und die dann werthaltig darstellt. Und und muss man auch natürlich sagen, NXT, und das wird von vielen Leuten immer wieder vergessen, ist aber in den Weeklies auch halt ein kleiner Nukleus an Fans, die viel Stimmung machen. Und die haben da Bock drauf und die Rezeption ist halt total geil.
Ne? Eben, und ich glaube, im Endeffekt ist es ja eigentlich immer so, ich meine, diesen Abstrahleffekt von großer Star kommt einmalig oder jetzt sag ich mal auch mal für ein 4-Wochen-Programm zur Promotion, der ist schön und gut, aber wir wissen auch beide selber aus Independent- oder Euro-Wrestling-Sachen, das ist bewegt vielleicht einmal die Leute, um zu kommen, weil sie dann sehen, okay, da ist jetzt Wrestler XY da, den wollte ich schon immer mal sehen und dann kaufe ich mir dafür eine Karte, ja, aber das wertet die Promotion nicht nachhaltig auf, wenn du sowas nicht irgendwie jeden Monat machst oder so, ansonsten bleibt das da eben Unikum und so ist für die kleinere Partner-Promotion finde ich ja eigentlich immer die Präsentation im Kosmos der größeren Promotion das eigentliche Ziel sein, ne? Dass du eben sagst, wir werten unsere Leute auf, indem sie in deren TV-Show stattfinden. Das ist ja der Werbeeffekt, den du eigentlich haben willst und nicht, dass da irgendjemand einmal vorbeischaut und sagt, da ist jetzt ein Star da und dann gucken danach mehr Leute TNA. Also im besten Fall gucken sie TNA so lange, wie der Star da ist und dann sehen sie wieder ihrer Wege.
Ja, das ist ja auch leider das Ding, was ich ganz persönlich bei mir gemerkt habe. Ne, denn ich habe dann auch ein paar Mal irgendwie Impact angemacht, aber auch nicht dauerhaft, weil so richtig dauerhaft hat es mich dann auch nicht interessiert. Ne?
Ja, eben. Es sind ja dann auch 2 Stunden Wrestling mehr, die du noch gucken musst auf einmal. Und hätten wir die zur Verfügung, hätten wir es davor vielleicht auch schon geguckt.
Also. Das ist halt genau der Punkt. Und da, ne, das ist dann halt, wie es ist, und es ist gar nicht böse gemeint oder so, aber das ist dann halt so, dass ich dachte, okay, das restliche Produkt interessiert mich dann aber auch nicht so und dann bist du halt schnell dann wieder weg. Jetzt ist die Situation ja so, wir haben sehr viele positive Möglichkeiten besprochen, die gerade TNA und NXT verbinden. Aber ich will jetzt kein Wasser in den Wein schütten, aber es ist natürlich schon so, du hast es ja auch angesprochen, einige Stars werden dann potenziell irgendwann wirklich von NXT ja auch mit Verträgen ausgestattet, kann ich mir gut vorstellen. Das müssen wir mal sehen, wie das kommt. Aber es gibt trotzdem auch genügend mahnende Beispiele, wo wir gesehen haben, naja, so eine WWE-Partnerschaft, die ist nicht nur vorteilhaft und oftmals eher für die WWE. Also bei TNA können wir es aktuell noch nicht sagen, weil da sieht es zumindest für beide jetzt nicht nachteilig aus, weil es ist ja tatsächlich so, auch klar ist, dass natürlich die Leute zu TNA gerade gepackt werden, bei denen man sagen muss, okay, die sind vielleicht ganz cool und die sind auch ganz cool, aber sie sind natürlich keine Main-Event-Draws. Ne? Also ja, das muss gehört auch zur Realität dazu, dass diejenigen gerade bei TNA unterwegs sind, wo du sagst, ah ja, cool, ja, spannend, das ist doch ganz nice, dass die da sind und so. Und das ist auch wirklich in Ordnung, aber es ist halt trotzdem nicht, dass so Main-Event-Player da sind. Genau, die Rascals sind wieder dort bei TNA, die natürlich auch das Gefühl von TNA schon kennen, weil sie ja daherkommen. Aber es ist halt nicht die ganz hohe Latte, ne?
Nee, ist es nicht die absolute Superklasse, die darüber geschickt wird. Das ist
ja
richtig.
Und es ist natürlich sowieso lustig, muss man ja auch sagen, weil das TNA-Produkt ja aktuell auch auf viele Leute ausgerichtet ist, viele Leute beinhaltet, die mit der WWE ja auch viel zu tun hat. Mustafa Ali beispielsweise war ja lang bei WWE und ist dort jetzt X-Division Champion. Trent Seven, den kennen wir auch noch von der WWE und da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen, weil der ist auch ein potenzieller Link dazu, wie es mal nicht so ganz gut gelaufen ist. Auch Eric Young kennen wir davon, Rich Swann ja ebenfalls. Und da sind alles Leute, die logischerweise, das hängt mit dem Wrestling zusammen, weil es gibt nur so und so viele Möglichkeiten, wo du regelmäßig wrestlen kannst und dein Geld verdienen kannst. Aber mir ging es im Endeffekt nur darum zu sagen, es ist dann halt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt kommen dann die ganzen großen Wrestler zu TNA und wresteln dann lauter Dream Matches mit Leuten, wo du noch nie damit gerechnet hast. Also die kennen sie ja zum großen Teil schon. Aber ich habe eben schon angesprochen, es gibt natürlich aber auch die Situation, dass so Partnerschaften auch mit der WWE nicht ganz so gut funktionieren können. Deswegen als mahnendes Beispiel für TNA, wie es auch laufen kann. Ja, da will ich ehrlich gesagt mal so ein bisschen darüber sprechen, über die Zeit, Hochzeit der WWE-Partnerschaften. Evolve, Progress, WXW. Ich meine, wir alle, ich weiß nicht, ob wir Evolve großartig vermissen, aber es hat schon einen Grund, dass es diese Promotion dann halt auch nicht mehr gibt, Jesper, ne?
Ja, ich finde, Evolve ist ein super spannender Punkt, weil ich irgendwie, also vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt nie der ganz, ganz, ganz heiße Scheiß gewesen ist. Also das war jetzt nie irgendwie so, dass du, wie es dann später bei PWG oder sonst irgendwas war, dass alle gesagt haben, hier, Evolve ist das Ding, das musst du dir auf jeden Fall angucken. Die Wahrnehmung hatte ich auch in der Indie-Wrestling-Bubble eigentlich nie. Das war immer so, ja, das ist so ein eigenes Ding, das ist auch teilweise ganz cool. Alle Nase lang hast du da mal eine Show auch empfohlen bekommen, aber da gab es jetzt, finde ich, keinen Run, wo du irgendwie so gesagt hast, Evolve ist auf jeden Fall der heiße Scheiß auf dem Indie-Markt, so, ne? Insofern war das ja schon damals ein bisschen verwunderlich, dass ausgerechnet dieses Ding dafür ausgesucht worden ist. Andererseits irgendwie vielleicht auch nicht, weil es so andersartig ist, dass die WWE vielleicht gesagt hat, okay, da findet man vielleicht wirklich noch irgendwas, was wir bisher noch nicht haben jetzt an der Stelle. Aber ja, auf jeden Fall. Also die haben drei Schritte übersprungen dadurch und dann war es das eben dann tatsächlich auch. Also das war für die sicherlich im Nachhinein nicht der große Nutzen, wobei ich glaube, da muss man eben auch einfach drauf gucken, ob das vielleicht auch einfach eine Einzelpersonenentscheidung ist von einem Gabe Sapolsky oder dergleichen, der dann vielleicht sehr wohl einen großen Nutzen für sich draus gezogen hat oder so an der Stelle. Aber für die Promotion als solche ist es natürlich nicht so wahnsinnig erbaulich gewesen, aber für Sapolsky ist eben bis heute ein WWE-Job herausgesprungen. Ne? Das muss man eben auch immer so sehen.
Und ist auch so. Und genau das ist ja dann
Vehikel für auch eine Person daneben manchmal.
Am Ende ist es halt auch genau das. Ne? Also ich meine, wenn wir uns die Shows angucken, also da war schon viel Gutes dabei, da waren aber auch, wenn du dir aus heutiger Sicht drauf schaust, dann merkst du natürlich, wie krass auch die WWE die letzten Jahre von Evolve genutzt hat, um eigene Wrestler, Nachwuchswrestler mal zu testen, auch in einem anderen Environment, ne, wo dann damals schon Leute wie, keine Ahnung, Josh Briggs, der mittlerweile bei NXT unterwegs ist, schon ein paar Mal unterwegs war. Du hast selbst Baba Tunde, der mittlerweile, glaube ich, auch entlassen ist, wurde da auch mal ein wenig getestet. Es gab sogar NXT-Title-Matches bei Evolve, wo man echt gedacht hat, oh krass, was ist hier los und so weiter und so fort. Das war damals ja schon eine größere Sache, aber im Endeffekt, Austin Theory war ja einer der Champions, den ich immer noch nicht leiden kann, aber der kommt von Evolve, muss man sagen. Also wie gesagt, es ist schon interessant und klar, man kann dann zurückgehen, aber man merkt immer wieder, es gab diese Nähe einfach und das ist dann aber auch dann vollkommen okay, ja, aber es wurde immer viel getestet. Auch Drew Galloway, auch in seiner Zeit, glaube ich, als er nicht mehr bei der WWE war, hat er auch durch Evolve natürlich immer so ein bisschen Kontakt gehalten. Und ehrlich gesagt, das ist auch für die Wrestler, die noch nicht bei der WWE oder nicht mehr bei der WWE waren, immer so ein bisschen die Möglichkeit gewesen, hallo, ich bin auch noch da und guck mal, was ich machen kann.
Ja, du bist zumindest auf dem Radar noch irgendwie, ne? Aber auch die WWE-Wrestler, die bei Evolve waren, haben die jemals irgendwas gemacht? Nicht so wirklich, ne? Das waren größtenteils, ich kann mich noch an Sami Zayn und so erinnern, das war doch alles Non-Wrestling-Kram zu 90%, den die gemacht haben. Das war doch auch eher mal, hier, guck mal, ist das nicht krass, dass Triple H Jim auch bei einer Indie-Show zu sehen ist oder ein William Regal oder dergleichen. Und dann weiß ich noch, da gab es doch mal dieses Cruiserweight Classic, da hat sie doch dann irgendwie noch Qualifier bei Evolve oder sowas gemacht, genau. Aber das sind ja alles Brotkrumen, so, ne? Die da den da so ein bisschen hinschmeißt und im Endeffekt, ja. Ist ja auch nicht umsonst so passiert, dass kaum, als die Pandemie losging, das ganze Ding dann eben zugemauert war. Das zeigt ja auch die Prioritäten.
Es ist tatsächlich so, ne? Also es ist, ich meine, ne, Evolve hatte echt seine Phasen. Wir erinnern uns an auch schöne Matches, die Chris Hero beispielsweise hatte, Keith Lee da so richtig massive Aufeinandertreffen. Da ist viel Gutes dabei gewesen, aber du sagst es, wenn dann WWE-Leute involviert waren, da gab es mal ein NXT-Title-Match, da gab es auch mal so kleinere Sachen, aber wie gesagt, es war trotzdem so ein bisschen auch der dauerhafte Blick zu WWE und von der WWE auf die einzelnen Wrestler. Insofern, Evolve, wirklich auch nicht krass dieses, also schon ein Fan-Following gehabt, das muss man auf jeden Fall sagen, aber war halt nicht so, wie soll ich sagen, für mich nie so subversiv wie andere Ligen. Weißt du, was?
Nee, also wie gesagt, ich meine ja gerade, wenn du es vergleichst mit, wenn du es vergleichst mit PWG, das war nie auf dem Hype-Level an der Stelle. Nie. Das ja. war, also wo PWG es auch wirklich geschafft hat, aus der Bubble rauszubrechen hier und da mal mit bestimmten Sachen. Evolve kannte niemand außer Leuten, die sich im Internet mit Wrestling beschäftigt haben, um es mal blöd zu sagen.
Nee, das ist, aber ich finde, das ist genau das. Es ist Wrestling für Wrestling-Nerds gewesen.
Ja.
Ja, und dafür war es dann auch gut und dafür war es geil. Aber das merkst du natürlich, es hängt natürlich allein auch damit zusammen, wenn du dir anguckst, ich habe mal so eine Karte aus 2015 mir mal gegeben, ja, dann merkt man schon, genau so ist es halt auch, ne? Also ja,
das war, also ich weiß auch noch bei Evolve, ich hatte auch, da war ich ja teilweise noch in meinen Hardcore, ich guck alles an Wrestling, was ich irgendwie auftreiben kann. Da waren auch schon Sachen bei in den Cards, wo ich damals gesagt habe, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so wahnsinnig Bock drauf habe, mir jetzt irgendwie, ach Gott, ich will jetzt gar keinen Namen irgendwie nennen oder irgendjemand in die Pfanne hauen oder dergleichen, aber ja. Weiß ich nicht. Da waren genug Sachen auf der Karte, die schon aus damaliger Zeit, wo du gedacht hast, ja, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber
ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe jetzt hier eine Karte aufgemacht, Andrew Everett gegen Anthony Nies, das muss man dann auch wollen. Das ist dann schon Wrestling für Wrestling-Fans einfach, ne?
Also 25 Minuten Drew Gulak gegen Johnny Gargano, das ist doch.
Ja.
Das ist doch das, da kriegt man doch andere Gefühle.
Leg das doch gleich mal auf Wiedervorlage, kannst du dir nachher mal angucken, ja?
Ja, mach ich genau, das mache ich nachher, weil heute 38 Grad schaue ich mir Drew Gulak gegen Johnny Gargano an. Das ist heute mein.
Das ist heute ist doch was. Ja,
genau.
Also, es ist
einfach
schon.
Langsam, da gehe ich einfach leise in Flammen.
Ja,
wie gesagt. 26 Minuten Johnny Gargano gegen Ethan Page. Sorry, ich finde hier gerade sehr viele Beispiele,
warum ich diese Promotion nicht geguckt habe. Also, da muss man mich auch tragen zu, aber gut. So ist das. Ja, wie gesagt, es hat ja auch die ersten Evolves, für die Leute, die es vielleicht noch nicht so geguckt haben, da war ja das auch immer, ne? Da wurden immer so der Main Event war dann eigentlich so das Topic des Events, ne? Da wurde dann immer auch schon gesagt, Hiro Beretta ist dann, oder ich glaube, Hikada gegen Hiro Evolve, da wusstest du, worum es dann im Main Event geht, Castagnoli damals ja auch noch unterwegs gewesen, also da waren schon viele, aber auch da, ne, Zuschauerzahl 150 zum Teil, ja, es ist dann später auf jeden Fall mehr geworden, aber es ist, ich sag mal, eine Feinschmecker-Sache gewesen, weniger eine Feinschmecker-Sache und trotzdem, und für mich bedeutend mehr, naja, ich will nicht sagen subversiv, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber mehr Punk hatte für mich ehrlich gesagt Progress zwischenzeitlich. Und ja. Progress und WWE ist dann eine Partnerschaft eingegangen, die ja für mich schon ein bisschen schon interessant war, wo ich gedacht habe, aha, krass, okay. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das läuft. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die WWE-Partnerschaft hat Progress eigentlich mit ans Ende geführt. Da waren noch viele andere Sachen dabei. Man darf nicht vernachlässigen, dass wir Speaking Out hatten, wo viele Wrestler dann auch einfach, nicht mehr regelmäßig irgendwie unterwegs waren. Und da gab es halt Überschneidungen zwischen Progress und der Speaking Out Ausgewählten, mehr oder weniger. Aber es war schon so, dass auch natürlich Corona, aber trotzdem auch die Kooperation mit der WWE für mein Dafürhalten, schon bevor die Pandemie auch losging, echt viel kaputt gemacht hat.
Ja, das ist super schwer zu sagen, wo der Schaden dieser Kooperation anfängt und wo er irgendwie auch ein Stück weit einfach hausgemacht ist. Ich finde das nach wie vor viel von dem, was wir über Progress erzählen, kennst du ja in abgeschwächter Form, sag ich auch mal, über die WXW an der Stelle.
Keine Angst, da werden wir noch zukommen.
Da kommen wir auch noch zu. Aber das Ding ist halt, diese beiden, also sowohl WXW, aber vor allem Progress, finde ich, sind ja innerhalb von kürzester Zeit, du kannst ja gar nicht mal sagen gewachsen, sondern eher fast explodiert an der Stelle. Mhm. Und ich glaube auch in der Wahrnehmung deutlich größer gewesen, als der eigentliche Unterbau da gewesen ist dann tatsächlich. Ne? Und ich glaube, das Fundament war einfach nicht halb so solide, wie man sich damals erzählt hat, was man aber haben müsste, damit so eine Partnerschaft halt weiterhin tragfähig ist, weil sonst rutschst du halt sehr schnell in die Gefahr und das ist ja genau die dann auch passiert ist, dass das eben einfach alles ja, weil das geht absorbiert wird von der größeren Promotion. So, du landest da auf dem Sender, die Talents, die sie interessant finden, ziehen sie ab und dann hast du auf einmal nicht mehr den coolen Rebellenstatus, den du davor hattest, mit wir sind eine coole Independent Promotion, sondern du hängst am Rockzipfel von der großen Promotion, ja, und versuchst aber mit deutlich weniger Star-Power, als du selber noch vor einem Jahr gehabt hast, mit deinen eigenen Leuten, versuchst du wieder in diese Nische zu rutschen und das ernährt, also das beißt sich halt, einfach ganz blöd gesagt, ne? Das beißt sich halt wirklich an der Stelle. Und ich finde, nie wieder wirklich auf die Füße gekommen und ich finde, das ist halt auch von deren Image her ein nicht stemmbarer Kraftakt, das irgendwie überhaupt noch zu sagen, wofür stehen wir eigentlich an der Stelle? Gemäß, wenn du davor von, wir sind die coolen Punk-Rock-Do-It-Yourself-Wrestling-Promotion und dann, ja, halt schwer.
Aber das ist es. Aber das ist genau, das ist für mich genau der Punkt. Also diese Kooperation, die ist ja, ich weiß gar nicht mehr, ich kann die gar nicht mehr genau terminieren. Ich glaube, das war rund 2018 dürfte das gewesen sein, oder?
Ich hätte auch gesagt, irgendwann im Sommer 2018 oder so, dass es da irgendwo losgegangen ist in dem Dreh. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was war der erste Aha-Moment bei der Progress WWE Partnerschaft. Ich kann mich nur noch an diese paar Sachen erinnern. Klar, irgendwann war dann hier irgendwie Triple H dann vor Ort und so. Mhm. Das dann schnell gegangen ist. Aber das war ja nicht der Anfang, oder? Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wo wir das irgendwie zum ersten Mal so mitbekommen haben.
Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, wann das war, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es irgendwie rund 2018 war, ja? Also um 2018 herum war, denn das war ja dann auch das Jahr, wo Progress ja auch sehr viel getourt ist, sehr viel gemacht hat, war unter anderem ja auch in den USA, ne, die haben so eine Coast-to-Coast-Tour gemacht, dann war es so, dass Progress echt Woche für Woche viel in UK abgeklappert hat, die waren, haben sogar kleine Co-op-Events in Australien gehabt, die waren auch dann, erinnere dich, auch in Deutschland, haben eine kleine Germany-Tour gemacht, ne, wo unter anderem viel nicht so funktioniert hat. Ich erinnere mich an, ich war bei der Hamburg-Show war ich, glaube ich, und das war ja alles sehr konfus. Die hat Mitternacht angefangen.
Ja, da waren wir zusammen bei der Hamburg-Show.
Genau.
Es konnte aus unterschiedlichsten Gründen niemand mehr stehen bei dieser Show.
Es war eine launige Show, aber auch, weil wir relativ viel Alkohol getrunken haben. Ja,
also ich weiß noch, dass wir alle ab der Halbzeit von der späten Show alle komplett die Lust verloren hatten. Weil es war einfach viel zu spät. Es war einfach wirklich viel zu spät.
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, wir haben dann das Singles-Match bekommen mit TK Cooper, auch wenn Thatcher sein Gegner war, aber bei TK Cooper schalte ich dann wirklich ab und habe keinen Bock mehr gehabt, so, weißt du? Und dann denkst du, okay, komm, jetzt ist doch einfach auch gut, machen wir hier einen Deckel drauf. Und dann war da noch so viel. Ja, ich meine, Brooks gegen Walter war dann relativ kurz vorbei, aber dann hatten wir noch hier diesen Six-Man mit Brooks, mit Star und dann nochmal Walter, ne? Gegen Absolute Andy, Bobby Ganz und Marius Al-Ani. Ich glaube, Al-Ani einer der wenigen Progress-Matches, die er im Endeffekt gehabt hat, der Andy ja auch. Also, ja, es hat dann auch einfach gereicht. Da war das, die Organisation war nicht ganz so top, um es mal so zu sagen.
Nee, wahrlich nicht. Ja, aber übrigens, ich habe gerade noch mal parallel nachgesehen, wir müssen tatsächlich noch 2 Jahre weiter in die Vergangenheit gehen. Da ging es schon los, 2017 sind die ersten Progress-Wrestler bei dem United Kingdom Championship Tournament aufgetreten. Da ging das also alles schon los. Das war tatsächlich schon 2017 an der Stelle.
Krass. Okay, ihr seht, auch für uns hier gerade eine Erkenntnisreise. Das heißt, 2017 ging es schon los mit den ersten Banden, die geknüpft wurden. Auch da gab es.
Spätestens.
Ja, genau. Und 2017 übrigens vielleicht auch nicht ganz zufällig, gab es ja auch diese Kooperation oder diese Kooperationsshow mit Evolve und Progress. Ne? Also da merkt man, haben sich die Schlingen schon zusammengezogen. Und wie gesagt, auch mit der WXW gab es ja dann auch 2018 engere Kooperationen. Und wo es dann, glaube ich, für jeden krass offensichtlich war, war tatsächlich aber, also das heißt, sie haben teilweise dieses Hoch schon noch auch mit der WWE gemeinsam erlebt. Denn natürlich der absolute Höhepunkt für Progress war, und danach ging es wirklich, kann man sagen, ein bisschen bergab, Wembley. Ne? Wembley Arena, wirklich ausverkauft, mehr oder weniger war es nicht, aber es waren schon 5000 Leute, die in der SSA Arena in Wembley waren und mit dem großen Event, wir erinnern uns vielleicht, ich war vor Ort, ich habe mir das angeguckt, Walter gegen Tyler Bate, es ging schon relativ lang, rund 30 Minuten, war aber spannende Matches, war tatsächlich der allerletzte Auftritt übrigens auch von Christian Michael Jakobi, die Älteren werden sich erinnern, damals war er der Manager von Ilya Dragunov und Pete Dunne hat gegen ihn gewrestelt, aber natürlich, wenn du dir die Card anguckst, okay, Pete Dunne, Dragunov, alle WWE mittlerweile. Walter
ja.
Gegen Tyler Bate im Main Event, alle WWE mittlerweile. Dass es andere dann nicht mehr dauerhaft in die WWE geschafft haben, Hat unterschiedliche Gründe, ja. Also, ja, aber das ist dann im Endeffekt schon ein Riesenevent gewesen und danach ging es tatsächlich für mein Dafürhalten merklich bergab. Und deswegen, du hast vollkommen recht, also je genauer wir gucken, desto unklarer wird's, wann eigentlich was Positives in was Negatives gegangen ist. Und am Ende muss man auch sagen, ich glaube, zu dem ähnlichen Ergebnis können wir vielleicht dann auch bei der WXW kommen, ist halt, dass es eine Mischung ist. Dass es halt Talente gab, die so krass gut waren, dass es klar war, dass sie irgendwann weggehen, auch von Progress. Und dass auch dieser Abfall oder dieser Wegfall von den Talenten dazu führt, dass es eine Liga, gerade in Kombination halt später mit Corona, aber selbst vor Corona, der Abgang vieler Talente ist ja schon vor Corona passiert. Und dass dann die Kurve ein wenig nach unten gezeigt hat, weil jetzt bei der WXW war es auch nicht großartig anders, ne?
Nee, eigentlich, wie gesagt, ist fast 1:1 zu erzählen. Also ich finde, das ist noch die Light-Version. Ich finde, Progress hat sich so explosionsartig absorbiert geworden und dann geplatzt sofort. Also das war einfach so nochmal im Schnelldurchlauf. Die WXW ist ja im Vergleich noch weich gefallen, fand ich dann tatsächlich.
Ja.
In der Qualität und auch in der Konstanz, die sie danach gemacht haben. Das sah ja bei Progress zwischenzeitlich nochmal ganz, ganz anders aus. Und da war ja zumindest auch noch ein deutlich festerer Kern dann in den Shows von wichtigen Leuten, also für die WXW wichtige Leute. Während bei Progress ja eigentlich alles, was Rang und Namen hatte, weitestgehend weg war und dann schon ein Kid Lykos dann auf einmal zu den Stärksten gehört hat und sie sich dann eben noch so ein bisschen mit ein paar Übergebliebenen über Wasser halten konnten. Aber bei der WXW ist es halt ein bisschen weicher gefallen, aber ansonsten ist es relativ ähnlich. Ich finde, es ist auch hier diffus, weil ganz viele von den Sachen sind jetzt gar nicht unbedingt eine WWE-Schuld, sondern so eine, ich will nicht sagen Identitätskrise, die sich daraus ergeben hat, aber einfach so krasse Änderungen wie, keine Ahnung, es wird keine Popmusik mehr gespielt vor Ort bei Entrances und dergleichen, sondern es kommen halt Sachen, es gibt jetzt einfach echte Entrances, sage ich mal, nur für Wrestler und sowas, ja. Die ganze Geschichte mit der Bezahlschranke, die wir oft genug thematisiert haben, ist ja ein Riesenpunkt und dergleichen, wo du eben sagen kannst, so, die sind jetzt nicht die vordergründigen Früchte oder, ja, weiß ich nicht, vergammelten Früchte von so einer Partnerschaft, sondern eher das, was hinten dran hängt. Aber ich glaube, es gibt einen nennenswerten Teil, der sich in der WXW danach weniger zu Hause gefühlt hat, auf jeden Fall als davor. Es ist einfach halt auch da in der Wahrnehmung krasser Bruch da.
Ja, ich glaube, genau das muss man sagen. Es hat genau diese vielen Gründe. Natürlich auch der Abgang vieler Wrestler, ich meine, Walter war dann immer seltener da, logischerweise, und wir sehen, wo er jetzt ist. Das ging auch bei anderen tatsächlich dann so. Es ist gleichzeitig aber auch so gewesen, dass einige Wrestler, die gerade bei uns erst im Anfang waren, schon relativ früh dann wieder weggezogen wurden. Und ich glaube, das hat auch viel kaputt gemacht. Tatsächlich glaube ich, dass es in deren Karrieren ein bisschen was kaputt gemacht hat. Wir müssen nämlich gleich auf einen Zwischenschritt kommen, weil wenn wir sagen, die gehen dann zur WWE, dann ist es ein sehr weiter Begriff. Ich finde, will aber nochmal ganz kurz da rein, was du gerade gesagt hast. Es ist markant und total wichtig zu wissen, dass wirklich das Produkt oder der Look des Produkts anders war, dadurch, dass halt viele Musiken anders waren, ne? Also es hat schon was gemacht damit, dass du zwar jetzt immer die kompletten Shows dir angucken konntest, weil halt eine verfügbare Musik genutzt wurde, die du nutzen durftest, aber ehrlich gesagt hat es mit diesem WXW-Ruffen Produkt ein bisschen was gemacht und das war nicht unbedingt förderlich. Das muss man, ich glaube, Jesper, es ist gut, dass du sagst, das müssen wir festhalten, ne?
Ich finde, es ist halt, also wie gesagt, das sind ja super persönliche Einschätzungen jetzt an der Stelle gerade, ne? Und natürlich, wir sehen ja beide auch den totalen Mehrwert davon, die Show 1:1 auf Band quasi Leuten zu Hause zeigen oder sogar livestreamen zu können, anstatt da irgendwie Stockmusik drüber zu legen, wo dann alles kaputt geht an der Stelle. Aber es hat halt zwei Seiten. Live hat es eben auch was Cooles, einfach lustige, echte Musik hören zu können und sowas. Ne? Es ist einfach anders. Also ich glaube, das ist einfach der relevante Punkt. Es hat sich halt immer was verändert, relativ schlagartig eben auch und das eben in vielen Bereichen so. Und das ist einfach dann, wenn ein paar von diesen Benefits sich vielleicht nicht so ganz ausgehen. Also ich kenne die Abrufzahlen von WXW auf dem Network nicht, aber ich kann zumindest aufgrund der Kommunikation seitens WWE vermuten, dass das jetzt nicht der absolute Superrenner gewesen ist, weil sie das auch nie weiter groß gepusht haben. Also der WXW-Content ist da irgendwie gelandet, aber wir wissen alle, wie das Network funktioniert, ja, beziehungsweise nicht funktioniert, um ehrlich zu sein. Und sie haben das auf jeden Fall nicht mehr groß vor sich hergeschoben. Also ich finde, es ist auf jeden Fall nicht so, als hätte die WXW durch WWE-Kommunikation was dazu gewonnen. Das würde ich auf jeden Fall nicht sehen.
Nee, fand ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass der Gain, sage ich mal, auch da wieder unterschiedlich zu bewerten ist. Ich glaube, es gab bestimmt einzelne Shows, wo du gedacht hast, als WXW, cool, dass wir da landen, weil dann haben wir nochmal ein anderes Publikum. Ich glaube, so Karat, die internationalen großen Rang haben als Event, die werden dann noch öfter geguckt. Bei anderen Shows ist es halt anders. Man darf auch nicht vernachlässigen, dass, glaube ich, die WWE-Partnerschaft gerade während Corona hilfreich war, weil ich glaube schon, auch wenn uns das nicht bestätigt wird, auch da wird irgendwie was geflossen sein, damit
das gehe ich auch von aus.
Ja, damit die WXW halt auch in Corona-Zeiten auch Shotgun machen konnte, damit die WXW beispielsweise auch das eine Catch-Event machen konnte. Also ich glaube, da war dann schon viel dabei und hat die WXW auch am Leben gehalten. Das muss, so ehrlich muss man sein, ne?
Ja, das glaube ich auch, ja, auf jeden Fall.
Aber wir reden ja auch nicht über, yo, Sprung direkt zur WWE ins Main-Roster. Ich glaube, was wir hier nicht vernachlässigen dürfen, ist die Tatsache, dass es diesen gefährlichen und schwierigen Zwischenschritt gab, der sich NXT UK nannte. Und NXT UK hatte natürlich auch die Problematik mit Corona, das verstehe ich. Aber das war on the long run für einige Wrestler auch in meinen Augen nicht wirklich förderlich. Also erinnern wir uns, wie lange Tyler Bate bei NXT UK festhing, wie es auch beispielsweise bei vielen Women's Wrestlern war, die viel zu unfertig dahin gekommen sind. Amal ist das beste Beispiel dafür. Die hat einen Look, die sieht ein bisschen nach was aus, auf jeden Fall als Wrestlerin. Ihre Moves sind crisp. Aber da muss noch so viel Arbeit reingesteckt werden. Und dann hat sie, und das muss man auch sagen, es gab ja immer, am Ende sieht man das dann halt so ein bisschen Feel-Out-Process. Ne, dass beispielsweise damals 2019 Cassius Ohno, aka Chris Hero, nochmal bei der WXW war und mal getestet hat, wie weit Lucky Kid ist. Ne? Dass man Maiko Satomura bei der WXW war und getestet hat, wie weit Amal ist. Ne? Das war im Nachhinein, war das alles nicht so ein richtiger Zufall, so, sondern halt Feel-Out-Process, ah ja gut, können wir die ja mal mitnehmen. Und das ist leider bei vielen Wrestlern und Wrestlerinnen so gewesen, dass sie dann echt versagt sind. Und das ist etwas, das hat die Ligen schon beschädigt.
Ja, definitiv. Also das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, dass das eher einen Makel hinterlassen hat an der Stelle. Würde ich eindeutig genauso sehen wie du.
Und das ist ja auch das, wovon wir jetzt Ressentiments ableiten. Weil wenn schon wieder gesagt wird, oh ja, es soll wieder ein NXT Europe oder so geben, dann habe ich genau diese gleiche Befürchtung mit der gleichzeitigen Schwierigkeit, dass wir generell ein dünneres Feld haben an extrem guten, vielseitigen Wrestlern in Europa momentan. Ja. Also das hast du damals gemacht mit der Tatsache, dass du ein Ilja hattest, Jahrhunderttalent, mit der Tatsache, dass du einen Walter hattest, mit der Tatsache, dass du aber auch Veteranen hattest wie Absolute Andy, du hattest einen Bobby Ganz, ne? Bobby Ganz hast du heute noch und du hast aber auch einen Levaniel und Levaniel wird beispielsweise ein perfektes Beispiel dafür, dass der bei NXT Europe dann auch den Call bekommt und dann aber auch vielleicht noch nicht in diesem Bereich ist, wo du sagen kannst, okay, das macht jetzt direkt Sinn und dass der würde der WXW komplett fehlen. Nahura oder kann ich mir auch vorstellen, dass das dann wirklich fehlen würde. Und da fehlen halt diese Zwischenschritte noch und das wäre für die Ligen jetzt auch extrem gefährlich und es war für die auch damals problematisch. Und du hast ja richtig gesagt, damals kam halt noch viel dazu mit den Produktionsumstellungen, andere Musiken und ehrlich gesagt auch ein bisschen der Behinderung seitens WXW, auch keine anderen Partnerschaften eingehen zu können. Weil ich glaube, das wäre zwischenzeitlich Wrestling-zeitgeistig auch mal ganz cool gewesen. Und wir haben immer mal darüber gesprochen, als beispielsweise AEW angefangen hat zu existieren und ein bisschen größer wurde, wo es vielleicht auch Möglichkeiten gegeben hätte, die aber nicht genutzt werden konnten. Und tja, also ich schrecke vor einer erneuten Partnerschaft der WXW mit der WWE zurück, muss ich sagen.
Geht mir ganz genauso. Also ich halte den Markt gerade auch für unfassbar fragil und ich vertraue der WWE auch überhaupt nicht, dass sie nicht irgendeinen seltsamen Schnellschuss macht. Also wenn du jetzt irgendwie generell sagst, wir bauen uns hier jetzt ein großes Development-Netzwerk auf von verschiedenen Promotions und belasten die so, wie sie sind, finanzieren die einfach nur durch, sage ich mal, und ansonsten gucken wir nach 3, 4, 5 Jahren mal, wer ist denn der eine oder die 2 coolen, die wir da abernten können, dann hätte ich damit natürlich ein deutlich geringeres Problem an der Stelle jetzt, sage ich mal. Ja. Aber das Vertrauen bei mir ist einfach weg und wie gesagt, ich halte die Szene gerade in vielerlei Hinsicht für relativ verletzlich gerade an der Stelle. Da kann schnell und viel kaputt gehen. Also es ist ja jetzt schon so, dass für Leute wie uns, die sich von der Show mehr erwarten als einfach nur 8 coole Matches und einen spaßigen Abend, sondern eben auch eine Weiterentwicklung sehen will. Also natürlich, ich kann mir auch immer eine normale, ich mag auch eine Wrestling-Show, wo ich einfach nur hingehe und habe dann 2,5 Stunden meinen Spaß und gehe dann nach Hause, passt auch wieder. Aber das ist nicht das, wofür ich 4 Stunden durch die Republik fahre oder sowas, um das dann mal mitzunehmen oder so, ne? Also wenn ich, um wieder auf so ein Fan-Level zu kommen wie damals, wo ich wirklich dran bin, brauche ich halt langfristige Storylines. Und das Thema Langfristigkeit ist halt das Erste, was anfängt zu leiden. Und dieser Moment, wo du andauernd merkst, boah, das könnte geiler sein, aber das geht gerade nicht, weil ... der ist halt als Fan unfassbar demotivierend, finde ich tatsächlich. Also das tut wirklich weh und entkräftet halt enorm. Und darum hoffe ich auch, dass es einfach so ein Stück weit erstmal atmen kann, gerade alles so, wie es jetzt ist. Also es ist schön, dass wir nur auf, dass wir auf dem Niveau immer noch sind, auf dem wir sind, immer noch, trotz wirklich in vielerlei Hinsicht harten Jahren von Corona und den ganzen internen Verwerfungen, die es da tatsächlich auch gab und Sachen wie Speaking Out und dergleichen, die ja einen totalen Talent Drain auch bedeutet haben auf eine Art und Weise. Zumindest jetzt also als reines Handwerk, sage ich mal an der Stelle, menschlich gesehen, vermutlich in vielerlei Hinsicht auch wahrlich nicht schade drum. Aber das ist halt einfach auf noch ein okayes Niveau zurückgeschrumpft, das ist auch fein, aber ich finde, es ist halt ein zierliches Pflänzchen, wo du jetzt ein bisschen aufpassen musst tatsächlich auch. Ich habe die Hoffnung, ehrlich gesagt, ich finde, der Markt ist ein bisschen weniger überhitzt als noch vor 2-3 Jahren oder vor 4 Jahren, weil du einfach merkst, so okay, auch AEW, also so schön ist es, dass es als zweite Alternative ist. Ich glaube, die sind auch gerade zum ersten Mal vor eine richtige Wand geschallert in der eigenen Entwicklung und merken auch, okay, wir brauchen jetzt nicht die nächsten 10, 20 Namen auf dem Indie-Markt. Das ist einfach nicht notwendig und damit begrenzt sich der Platz für diese Leute auch wieder sowieso ein bisschen. Selbst wenn die WWE jetzt noch irgendwelche großen Expansionsprojekte macht, das ist nicht mehr wie vor 3-4 Jahren, wo irgendwie alles sofort aufgesogen wird, so, ne? Was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Aber trotzdem, also ich mit Vorsicht genießen alles.
Ja, aber ich will auch noch mal ganz kurz da reingehen, weil du hast es vollkommen richtig gesagt. Diese Partnerschaften hin zur WXW, die haben ja auch nicht dazu geführt, dass Leute dauerhaft da blieben. Und das ist halt ganz in meinem Dafürhalten für jemand, der konsequent dieses Produkt verfolgt, halt auch wenig ergiebig. Denn ja, natürlich bekommen wir ein Supermatch. Natürlich bekommen wir diese Dreammatch. Am Ende war es ja dann auch Dreammatch, Walter. Ne? Dann war es Walter, der nochmal Caranoir abgefertigt hat und so weiter und so fort. Walter, der mit Ringkampf beispielsweise Thatcher und Axel Dieter Junior beispielsweise Ende 2018 nochmal gegen den British Strong Style gecatcht hat. Alles gut und schön. Das sind halt alles für sich genommen coole Matches. Aber es ist halt nicht, dass mir eine Story erzählt wurde, die eine Tiefe hat, die mich dauerhaft an dem Produkt hält, sondern es ist ich gehe zum Catch und sehe was Spannendes und dann ist gut. Und das ist halt genau das, was ja vielleicht auch mein Problem ist, dass ich halt nicht nur dieser Big Match Wrestling
Fan bin. Ja. Also genau, es ist das Ding ist das, und das ist ja das Schwierige für uns. Ich glaube, wir hatten unser Idealprodukt halt vor ein paar Jahren schon und wissen ziemlich genau, worauf wir Lust haben und was wir haben möchten von der Wrestling Promotion. Da war, glaube ich, die WXW mit ihrem Kram schon sehr nah dran an dem. Ja. Wir uns vorstellen und gerne hätten. Das war natürlich aber auch ein totaler Sweet Spot in der Wrestling-Historie mit viel verfügbarem Indie-Talent, dem potenziellen Dream-Match, was du mal rausschmeißen kannst und gleichermaßen eben super viel Homegrown-Talent in coolen Stories. Und aber das ist halt, ich verlange nicht, dass genau diese Mischung wieder aufploppen wird daran. Das glaube ich auch nicht dran, dass das möglich ist.
Nee, da kann
aber
ja auch niemand
das für. Langfristige Stories und dergleichen sind halt einfach super, super wichtig und das tut uns ja am meisten weh, sage ich mal. Und gleichermaßen, wie gesagt, die WXW wird Gründe gehabt haben, für die, wie sie agiert haben. Vielleicht haben die ja echt gemerkt, wir hatten hier jetzt einmal einen WWE-Wrestler auf der Card oder was weiß ich, der zu Gast war oder was, ne? Irgendwas in der Richtung oder Leute, die mal in der WWE gewesen sind, die wir jetzt mal wieder hatten. Und dann kommen 100 Fans extra und von denen bleiben 15 oder 20 Leute. Das Witzige ist, alle Leute, mit denen ich mich unterhalte fast. Also ja, es gibt welche, die kommen immer zu einer Wrestling-Show, aber der Großteil wird mal mitgenommen und kommt dann einfach immer wieder. Also ich meine, denk alleine an den Freundeskreis von mir, den wir in Hamburg irgendwie akquiriert haben, die wir mal irgendwie mitgenommen haben, die seitdem alle konstant weiter zur WXW gehen, wo ich schon gar nicht mehr in Hamburg wohne tatsächlich und natürlich jetzt nicht irgendwie dann zum Karat fahren oder so, aber halt irgendwie ihre drei Hamburg-Shows im Jahr mitnehmen, wenn Catchen ist.
Guck mal, wie viele Leute, ich über die Jahre immer wieder mitgenommen habe, die dann in Frankfurt dann auch regelmäßig dann dabei sind. Ne? Das bleibt dann auch bei Frankfurt in der Regel, bis auf Lisa beispielsweise. Grüße an dieser Stelle, da gibt es dann Gründe, noch mehr Shows dann zu besuchen, aber bei vielen ist es dann halt, ja, wir sind immer bei in Hamburg, in Frankfurt dabei, ne? Und bei dir immer in Hamburg dabei. Und das ist schon krass.
Und, so, und ich glaube, dass die beste Werbung ist halt eine richtig dezidierte Hardcore-Fanbase einfach, die einfach richtig Bock drauf hat und Lust hat, andere Leute für diesen Kram zu begeistern. Das ist halt eine Werbung, die kannst du für Geld nicht kaufen und die kannst du auch nicht in Wrestlern kaufen oder dergleichen. Aber wenn du Leute hast, die Bock haben, Leute damit hinzuschleppen, ich glaube, besser geht das halt nicht. So, und das natürlich passiert das auch jetzt bei dem Produkt. Ich würde Leuten immer noch empfehlen, komm einfach mit. Wrestling ist auf jeden Fall lustig, wenn du da bist. Aber früher hatte ich halt gesagt, das ist eine der besten Shows, die du auf der Welt vermutlich jetzt gerade sehen kannst, weil es so hot ist, das Produkt. Das ist halt noch was anderes so, ne? Aber
ja. Das ist da absolut richtig. Trotzdem, du sprichst ja an, also zwei Punkte. Punkt eins, ich finde, da geht die WXW gerade wieder einen ganz richtigen Schritt. Ne? Zuletzt gab es den Titelwechsel, jetzt ist Lawrence Roman Champion. Und das war ja auch etwas, was von Fans auch irgendwie herbeigesehnt wurde. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es diese Erzählung, die ja auch jetzt über ein halbes, dreiviertel Jahr gestreckt wurde, auf jeden Fall eine ganz spannende ist. Mal gucken, wie es da weitergeht. Punkt zwei, ich glaube, wir müssen noch mal einen Schwerpunkt WXW machen, um wirklich mal das Phänomen und auch gleichzeitig zu beleuchten, was das für eine Ausnahmezeit überhaupt war. Denn man kann halt nicht von einem Standard sprechen. Ne? Der Standard wurde damals unermesslich in die Höhe getrieben, aber das hat auch seine Hintergründe. Die Hintergründe besprechen wir demnächst mal bei einer separaten Ausgabe. Vielleicht müssen wir sogar mehrere machen zur WXW. Aber das heißt, wir merken natürlich, es gibt diese Partnerschaften. Die Partnerschaft war dann zwischenzeitlich trotzdem unausgewogen mit der WWE. Ich glaube, das kann man sagen, weil es wurden mal Leute hierher geschickt. Axel Tischer war dann mal da. Sanity als Ganzes waren mal da. Wie gesagt, Cassius Ohno, a.k.a. Chris Hero war mal da, das war schon cool, aber es hat nicht so diese Nachhaltigkeit gehabt. Dementsprechend war da für mich diese Partnerschaft nicht auf einem Level, hängt aber auch damit zusammen, wie wir es gesagt haben, dass halt sehr, sehr viele, es gab einen sehr großen Talent-Train und viele halt dann einfach nicht mehr in der WXW waren. Ja, wenn wir schon bei den Partnerschaften mit der WXW sind, ja, da gab es ja unter anderem auch die Big Japan-Partnerschaft mit CZW und der WXW, da gab es ja sogar einen eigenen Titel. Leider wurde der Titel dann nicht mehr so wirklich weiter verteidigt, aber das war schon mega spannend eigentlich, oder?
Ja, total. Es war auch ein guter Fit gewesen, tatsächlich von den Promotions, die da mit dran teilgenommen haben, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine Zeit lang richtig cool, weil natürlich gab es, bei der WXW gab es einen Walter, es gab einen Daisuke Sekimoto, die haben sich ordentlich berungen, ordentlich auf die Fresse gehauen, dementsprechend war die Idee eines Titels zwischenzeitlich eine richtig, richtig geile. Es gab auch mal kleinere Partnerschaften mit Dragon Gate beispielsweise, Chikara, erinnern wir uns auch, enge Bündnisse auch, weil der Promoter von Chikara ja dann auch hier oft regelmäßig unterwegs war. Die ersten Outtakes, die Claudio Castagnoli beispielsweise in den USA hatte, mit Ares zusammen, die war ebenfalls bei Chikara. Also da ist relativ viel passiert eigentlich. Ne? Und jahrelang,
ehrlich gesagt. Ne? Das war auch eine logische Verknüpfung ein Stück weit. Deshalb war ja auch einfach wirklich ein guter Fit. Also
ja, definitiv. Ne? Dann selbst auch die CZW-Partnerschaft. Mittlerweile muss man sagen, da gibt es ein deutliches, ich würde fast sagen, deutliches Ungleichgewicht. Also CZW gibt es zwar noch, aber da ist mittlerweile, würde ich sagen, aus internationaler Betrachtung die WXW die weitaus stabilere Liga. Ja. Aber CZW hat ja auch mal seine Zeit gehabt mit Hypes. Und da gab es das auch mal. Ne? Also da ist schon viel drin gewesen eigentlich.
Ja.
Die WXW schreckt da nicht so vor Partnerschaften zurück, was ich total schön finde, weil es auch immer den Fans wieder einen neuen Flavor gibt auf jeden Fall. Und auch immer neue Leute. Momentan sehen wir natürlich das Action Wrestling, das wird den Sebastian sehr freuen, da immer engere Partnerschaften knüpft, ne, mit der WXW. Da, die sind ja bei diesen Showcase-Shows relativ häufig mit Einzelwrestlern vertreten. Aber nochmal ganz kurz, du hast eben schon AEW angesprochen. Für uns war das, glaube ich, schon eine coole und große Sache, zumindest für mich aus rein persönlicher Sicht, dass irgendwann wirklich, ja, diese Forbidden Door geöffnet wurde. Wir müssen mal gleich erklären, warum Forbidden Door, aber dass AEW dann irgendwann wirklich dauerhaft mit New Japan zusammengearbeitet hat, das war so für den Erstaufschlag damals schon ganz geil, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die beiden Produkte passen sehr gut zusammen, haben einfach vermutlich eine sehr, sehr hohe Schnittmenge in der Kern-Fanbase, wollte ich sagen. Ich glaube, da sind viele AEW-Hardcore-Fans, die auch mit, oder nicht Hardcore-Fans, aber der engere Kern halt einfach, die auch, sag ich mal, durchaus in die Wrestling-affin sind an der Stelle, ja, und nicht einfach nur da so reingestolpert sind. Die kennen New Japan sehr gut, sind bei New Japan sehr gehypt und New Japan hat da natürlich eigentlich auch ein intrinsisches Interesse daran, auf dem US-Markt mehr stattzufinden. Ich glaube, im Rahmen dieser Kooperation hat man dann vielleicht auch so ein bisschen festgestellt, dass das vielleicht für beide schwerlich Platz ist an der Stelle, weil die Schnittmenge auch wiederum sehr hoch ist. Aber eigentlich ist es eine logische und gute Ergänzung, ja.
Ich finde es tatsächlich, ich weiß gar nicht, das ist ein cooler Punkt, den du ansprichst, weil ich weiß gar nicht, ob das, ob man das festgestellt hat oder ob man dann einfach zu unterschiedlichen Zeiten. Ja. Also Head-to-Head sollte man nicht gehen, ja, aber zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs sein musste. Ich muss sagen, also mir haben alle Forbidden Door Pay-Per-Views gut gefallen. Also ich bin weiterhin großer Fan. Das erste hat natürlich eine ganz andere Bedeutung gehabt, ne? Wo du wirklich gedacht hast, okay, jetzt geht's hier komplett in eine sehr, sehr spannende Zeit rein. Und man muss ja auch sagen, unter anderem, ne, Tanahashi gegen John Moxley, da ging es ja um den Interims World Title, aber auch die Tatsache, dass beispielsweise Omega, man kennt ja einfach sau viele Wrestler, die aktuell bei AEW sind, die vorher bei New Japan waren. Und dann wusstest du natürlich als Hardcore-Fan, ja, die haben da noch so eine Fehde, die könnte man ja jetzt revitalisieren. Ja. Und natürlich auch das erste Mal mit Osprey hat natürlich ganz viele Augen auf das Produkt geleitet. Ich glaube auch auf beide. Und ich glaube, für New Japan war es tatsächlich trotzdem auch positiv, weil ich glaube schon, dass das eine gleichwertige Partnerschaft ist, weil es viele ja Fans eigentlich mit neuen Wrestlern auch vertraut gemacht hat, die man irgendwie dann irgendwie cool fand. Ich glaube, da ist, muss man auch sagen, dass New Japan beispielsweise auch nicht so richtig viel draus gemacht hat aus einigen. Beispielsweise Dookie war einer der Wrestler, die im letzten Jahr komplett geil abgefeiert wurden. Das AEW-Publikum fand den total cool. Da hätte man halt mehr draus machen müssen, sage ich mal. Ja.
Ja, aber also am Ende des Tages muss man halt trotzdem sagen, die haben 2-3 ihrer größeren Namen halt verloren.
Mhm, das ist das, definitiv.
Also das ist halt, ich meine, wenn du einen Okada und einen Osprey an den Konkurrenten verlierst, die davor ein dauerhafter und super wichtiger Bestandteil von dir waren, dann boah, das ist schwer aufzufangen, sag ich mal. Also jetzt kann man natürlich drüber streiten, ist das im Rahmen dieser Partnerschaft passiert oder werden die da sowieso gelandet? Na, das ist halt ein großes Fragezeichen, aber boah, da hat man, also ist auf der Habenseite steht da jetzt deutlich weniger, finde ich gerade erstmal. Mhm. Und ich weiß nicht, also ja, sie hätten vielleicht aus manchen Sachen auch mehr machen müssen, mehr machen können. Faktisch ist bei New Japan bei der ganzen Geschichte weniger hängen geblieben. Es fällt aber auch zusammen mit einer allgemeinen Identitätskrise, die auch die ja so ein bisschen haben, sag ich mal. Also das ist vielleicht auch eher eins der weiteren Symptome an der Stelle. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder schwarze Peter und der AEW hat, nutzt die irgendwie aus oder so. Das würde ich nicht so sehen, aber ja, also AEW geht jetzt aus diesen paar Jahren auf jeden Fall mit mehr Personal und gutem Personal raus, als sie davor hatten, und New Japan mit weniger. Und ich finde auch nicht, dass so Sachen wie Moxley, der dann halt ja drüben und dergleichen auch ist, das so aufhängt an der Stelle. Das ist ja auch nicht so nachhaltig. Darum Fragezeichen für mich bezüglich der Ergebnisse für New Japan, aber jetzt auf gar keinen Fall irgendwie negativ zu bewerten aus, also die Aktionen von AEW oder so, das wollte ich damit auch
nicht. Nee, das verstehe ich. Ja, es ist halt so zwiegespalten, denn New Japan hat halt die Dependance auch in den USA. Ne?
Ja.
Eben. Und natürlich dann das Hauptding in Japan. Und ich glaube, für die Dependance in den USA war es eher förderlich, weil da ist es ja fast regelmäßig so, dass wenn New Japan in den USA veranstaltet, AEW-Talent dann auch dabei ist. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das Produkt schon, ich will mal sagen, ein bisschen spannender macht, als wenn nur Fred Rosser im Main Event catcht, sag ich mal.
Ja, ja.
Das ist für mich, und ich glaube tatsächlich, aber du hast vollkommen recht.
Ich möchte eine steile These aufstellen.
Ja.
Ich glaube, jede New Japan USA Show wäre besser, wenn sie eine AEW Show wäre.
Ja, das kann vielleicht
gut sein. Du kannst alles, was du bei einer New Japan USA Show machst, inklusive der Dream Matches, kannst du unter dem AEW Banner abfedern und hast sogar noch ein bisschen cooles US-Talent oder mehr cooles US-Talent dabei an der Stelle. Andersrum geht das nicht.
Mhm. Ja, finde ich spannender Punkt. Auch da werden wir mal sehen, wie die Kooperation weitergeht. Ich finde es weiter eine spannende Kooperation. Es hat für mich trotzdem, sage ich mal, natürlich diesen Forbidden Door-Charakter auch verloren. Ne?
Ja, das ist einfach eine dauerhafte Koop und du hast dich halt total daran gewöhnt, dass die größten New Japan Stars alle so bei AEW auftauchen. Also Forbidden ist daran wirklich überhaupt nichts mehr. Es ist das Annual Forbidden Door.
Also, ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich halt nur noch ein Pay-Per-View-Name und dafür ist auch gut. Ne? Aber ich will nur sagen, das ist es dann halt auch.
Ja, ist das einzige Verbindende, was es noch gibt, ist AEW und WWE.
Ja, ich glaube, das muss man sagen. Ne? Ich meine, die Kooperation von AEW gerade mit CMLL finde ich total cool. Das würde mir eigentlich auch gut gefallen, wenn das dauerhafter der Fall wäre, weil ich mag so Präsentationen wie von Hechicero beispielsweise. Das war teilweise saustark und es ist halt schade, dass die dann wieder verschwinden, ne? Weil ja, klar, die haben was Eigenes zu tun, verstehe ich schon. Aber eigentlich diese Dauerhaftigkeit herzustellen, wie ja eigentlich so schon das so ist, in der Kooperation New Japan und RevPro, die das ja regelmäßig machen und die ja eigentlich relativ enge Bande haben. Auch da ist es natürlich so, dass ja RevPro natürlich dann seltener damals Will Ospreay oder auch andere Wrestler zu sehen bekommen hat. Aber ich finde das für RevPro, weil die halt nicht so häufig veranstalten, ist es viel mehr ein Gewinn. Also RevPro wird dadurch aufgewertet. Für New Japan war es auch cool. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Partnerschaft über Jahre hinweg, auch wenn wir ja da jetzt nur ganz kurz drüber sprechen. Aber ich finde, das ist so eine Paradepartnerschaft, wie irgendwie eine Gleichwertigkeit auch simuliert werden kann und ich das Gefühl habe, ich gehe zu werthaltigen Shows. Das will ich auch nochmal ganz kurz sagen.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, aber du hast eben angesprochen, die einzige wirkliche Forbidden Door wäre tatsächlich AEW und WWE. Stellt sich die Frage, hättest du da überhaupt Bock drauf?
Natürlich nicht.
Also ich glaube
natürlich nicht.
Ja, also ich finde, für mein Dafürhalten ist es tatsächlich so, dass ich die WWE als komplett gesondertes Produkt sehe. Sieht sich auch selber, glaube ich, so. Und ich glaube, also die wollen das auch gar nicht. Ja, also für NXT ist es ganz okay. Aber man muss auch sagen, NXT, auch wenn du die Ratings anguckst, ne, Ratings, die ist das. Das ist auch ein kleines Kernpublikum und das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Raw, mit SmackDown. Das ist ein kleines Liebhaberpublikum, dafür funktioniert das. Das ist wie das NXT Black and Gold beispielsweise. Black and Gold, ja. Ja, das genau so was ist das und das ist auch total cool, aber es lässt sich nicht übertragen und ehrlich gesagt, wozu brauche ich so Dream Matches? Ich finde da eher so eine, dass die Wrestler mal dort landen können und wenn der Vertrag ab ist und dann wird dann darüber verhandelt, dann landen sie vielleicht dort. Ich glaube, das ist viel cooler.
Ja.
Aber ich hätte kein Interesse daran. Mir fällt jetzt auch kein Match an, wo ich sage, das muss ich jetzt sehen.
Ja, geht mir genauso. Und vor allem, wie gesagt, Dream Matches sind ja immer auch geringe Halbwertszeit. Also damit kriegt man uns ja einfach auch nicht mehr so easy, wie das früher der Fall war. Weil wir ja wissen, es wird sowieso irgendwann jedes Match geben, was du dir vorstellst.
Das ist irgendwo. Das ist es. Und genau aber das ist natürlich dann auch der Punkt, weswegen ich schon verstehen kann, dass Leute bei diesen Forbidden Door Pay-Per-Views dann auch irgendwie weniger Interesse daran haben, wenn die nicht aufgebaut sind, die Matches, ne?
Ja.
Also, wenn du dir jetzt ein Match anguckst mit Toni Storm und Mina Shirakawa, dann muss man ja sagen, das war ja wenigstens cool aufgebaut und dann hat's Spaß gemacht. Aber es kommen immer noch viel zu viele Matches. Oder das ist ja auch verständlich, ist ja in der Natur der Sache. Und vielleicht für die Dream Match Freunde ist es total geil. Aber für mich ist es mittlerweile so, ich habe viel mehr Spaß daran, einen Aufbau zu erleben, an einem Aufbau ja teilzuhaben und dann einen Payoff zu haben.
Ja, ja, exakt.
Und dementsprechend für das eine Mal im Jahr ist es gut. Jetzt mittlerweile gibt's ja schon Verzweigungen, dass dann ja auch regelmäßig am TV zu sehen sind. Aber andererseits auch die große Möglichkeit auch für WXW und so. Wenn das Talent in der Spitze nicht ganz so krass gut ist, kann man immer viel mit Stories abfedern. Ne?
Ja. Absolut.
So, jetzt haben wir mal über Partnerschaften gesprochen. Ein kleiner Abriss mit einer kleinen Warnung auch noch verbunden. Wenn wir auf Progress gucken, Evolve gucken und auch die WXW, wie es vielleicht auch mit TNA laufen kann. Ich bin mal gespannt, wie das mit Noah weitergeht. Da war AJ Styles ja jetzt zu Gast. Kann ja auch eine Einmaligkeit gewesen sein. Es war ja auch schon bei Shinsuke Nakamura vielleicht auch eine Einmaligkeit. Mal gucken, wie die WWE, die ja immer so auch Fühler ausstreckt Richtung Japan, wie das da weitergeht. Was denkst du? Hast du da ein Gefühl für, wird das mit Noah noch weitergehen?
Ich finde das gerade ganz schwer lesbar. Also ich glaube, es wird, die generelle Stoßrichtung wird weitergehen irgendwie. Ob es jetzt mit Noah ist oder dergleichen, kann ich nicht einschätzen. Aber ich habe schon, also ich lese gerade raus, dass es eher wieder Richtung Expansion geht und wieder Richtung mehr Content. Das ist so ein bisschen das Bauchgefühl, was ich habe. Ob es dann, wie gesagt, mit Noah ist, mal gucken. Aber könnt's mir gut vorstellen, dass es weitergeht. Ist ja bequem. Ne?
Ja, so. Ja, es ist bequem, auf jeden Fall. Die Bande sind geknüpft, waren ja schon länger. Zuletzt gab es auch mal die ganz kurze Sache mit Charlie Dempsey bei All Japan Pro Wrestling, der dann gleich ein Title Match bekommen hat und die Triple Crown. Finde ich tatsächlich da ein bisschen interessant auf jeden Fall. Aber gut, da ist William Regal auch jemand, der da, glaube ich, ganz gut die Drähte ziehen kann. Wir schauen, wie es weitergeht. Wir schauen, wie es mit TNA weitergeht. Was der langfristige Gain für TNA ist, weil da weiß ich es tatsächlich auch noch nicht, ob die Einschaltquoten so viel besser geworden sind. Kann ich nicht sagen. Müssen wir
mal warten. Sagen.
Insofern, we believe in Joe Henry. Wünschen einen guten Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr mal wieder mehr Wrestling-Content von uns hören wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal bei Spotify oder sowas. und lasst auf jeden Fall mal ein Herzchen da, das geht ja auch bei Spotify. Schreibt uns mal, welche Themenideen ihr habt, da sind wir auf jeden Fall sehr empfänglich für. Und dann hören wir uns jetzt nach der Sommerpause auf jeden Fall wieder öfter wieder. Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.